请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 27. Juli 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan bewertet Changlin Postelholz heute besondere und ungewöhnliche taiwanische Chipsorten. Anschließend folgt ein Bericht über die einseitige Entscheidung von Papua-Neuguinea, Taiwans Vertretungsbüro in Papua-Neuguinea zu schließen und die Rolle und Absichten Chinas dahinter. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te ehrt Keiichi Furuya für Verdienste um die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan. Proteste der Opposition wegen Speiseölskandal. Und Taiwans Verteidigungsministerium zufolge sind Informationen über chinesische Modelle von Präsidialamt und Marinestützpunkt bekannt. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat die Verdienste von Keiichi Furuya, dem Vorsitzenden der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Japan-Taiwan, um die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan gewürdigt. Lai verlieh Furuya heute im Präsidialamt den Orden des glänzenden Sterns mit Großkordon, für dessen jahrzehntelange Bemühungen zur Förderung der Beziehungen zwischen Taiwan und Japan. Lai empfing heute eine rund 50-köpfige Wirtschaftsdelegation aus der japanischen Präfektur Gifu, die von Keiichi Furuya geleitet wurde. In seiner Ansprache bezeichnete Lai den langjährigen Abgeordneten der regierenden liberaldemokratischen Partei als treibende Kraft der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan. Keiichi Furuya gehört seit 1990 dem japanischen Unterhaus an. Präsident Lai Ching-te sagte, Taiwan und Japan werden einander immer die herzlichste Stütze und die verlässlichsten Partner sein. Ich bin überzeugt, dass Taiwan und Japan mit Unterstützung des Vorsitzenden Furuya und allen anwesenden Gästen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen, den gegenseitigen Wohlstand und Fortschritt fördern und zugleich noch größere Beiträge zu Frieden, Stabilität und Wohlstand im Indopazifik leisten werden. Der japanische Abgeordnete Furuya versprach, den freundschaftlichen Austausch zwischen Taiwan und Japan auch künftig zu fördern. Der von ihm geleiteten Taiwan-Freundschaftsgruppe im japanischen Parlament gehören 323 Abgeordnete verschiedener Parteien an. Die Regierung hat nach der Kundgebung der Opposition die teilnehmenden Bürgermeister und Landräte dazu aufgerufen, sich wieder auf ihre kommunalen Aufgaben zu konzentrieren. Die Oppositionspartei KMT hat am Samstag in Taipeh eine Kundgebung unter dem Motto »Ich bin ein Mensch, ich bin gegen ein vergiftetes Taiwan« abgehalten. Anlass war ein Speiseölskandal. Die Sprecherin des Präsidialamts Karen Guo erklärte, man respektiere das Recht auf freie Meinungsäußerung. Gleichzeitig hoffe man, dass die teilnehmenden Landräte, Bürgermeister und anderen Amtsträger wieder möglichst rasch an ihre Posten zurückkehren, um gemeinsam die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an von der Oppositionspartei KMT dankte gestern den Bürgerinnen und Bürgern, die an der Demonstration teilgenommen hatten. Zur Forderung der Zentralregierung, die Kommunalpolitiker sollten sich wieder ihren Verwaltungsaufgaben widmen, sagte Chiang. Wenn der Schutz der Lebensmittelsicherheit der Bevölkerung keine kommunale Aufgabe ist, was dann? Präsident Lai Ching-te hat bis heute keine einzige Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats einberufen, entgegen seiner eigenen früheren Haltung. Gleichzeitig ignoriert er weiterhin die Zehntausende von Menschen, die auf dem Ketagalam Boulevard demonstriert haben. Ist das keine Vernachlässigung der Staatsgeschäfte? Auslöser der Proteste war Speiseöl mit erhöhter Konzentration von Benzoapyrin. Ausländische Medien haben berichtet, dass die chinesische Volksbefreiungsarmee Modelle des Präsidialamts Taiwans und des Marinestützpunkts Suao gebaut habe. Die US-amerikanische Zeitschrift Business Insider berichtete am 26. Juli unter Berufung auf eine Analyse von Satellitenbildern durch die britische Zeitung The Telegraph, dass China nicht nur Nachbildungen US-amerikanischer Kriegsschiffe gebaut habe, sondern auch Modelle von Kampfflugzeugen sowie Gebäuden wie dem taiwanischen Präsidialamt und dem taiwanischen Marinestützpunkt Suao. Der Sprecher von Taiwans Verteidigungsministerium, Sun Li Fang, sagte gegenüber Medien, unabhängig davon, ob es sich um Modelle des Präsidialamts oder des Marinestützpunkts Suao handle, habe das Verteidigungsministerium die entsprechenden Informationen vollständig unter Kontrolle. Gleichzeitig arbeite es Maßnahmen zur Reaktion auf mögliche feindliche Angriffe auf Taiwan aus. Sun betonte zudem, diese Informationen erinnerten daran, dass Taiwan einer ernsthaften militärischen Bedrohung ausgesetzt sei. Das Verteidigungsministerium nehme dies sehr ernst und arbeite daran, die Streitkräfte auszubauen sowie die Kampfbereitschaft und Ausbildung zu verbessern. Er rief daher die Bevölkerung dazu auf, reguläre oder Sonderhaushalte zu unterstützen, damit die Streitkräfte die notwendigen Ressourcen für den Aufbau ihrer Fähigkeiten und die Verteidigungsbereitschaft verfügten. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 auf 10,38% angehoben. Als Gründe nannte das Institut stärker als erwartete Exporte, Investitionen und den privaten Konsum. Dies sei vor allem von der hohen Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz angetrieben worden. Die neue Prognose liegt 2,82 Prozentpunkte über der im April veröffentlichten Schätzung von 7,56%. Sie liegt außerdem leicht über der am 13. Juli von der Academia Sinica veröffentlichten Wirtschaftswachstumsprognose von 10,16% für dieses Jahr. Taiwans Verbrauchervertrauensindex hat sich im Juli abgeschwächt, wie aus der heute veröffentlichten Umfrage des Forschungszentrums für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der National Central University hervorgeht, fiel der Index im Vergleich zum Vormonat um 0,47 Punkte auf 64,58 Punkte. Alle 6 Teilindikatoren verzeichneten im Juli einen Rückgang. Der Teilindex für Aktieninvestitionen fiel am stärksten. Der Direktor des Forschungszentrums für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der National Central University, Wu Daren, begründete das schwächere Verbrauchervertrauen mit Verlusten an der Börse. Der Erhebungszeitraum habe unmittelbar nach dem historischen Kurseinbruch an der Börse Taiwans gelegen. Die anschließende schnelle Erholung der Märkte habe jedoch einen Teil der negativen Auswirkungen wieder ausgeglichen. Der leichte Rückgang des Gesamtindex erreiche statistisch kein signifikantes Niveau. Die Rückgänge bei den 6 Teilindikatoren seien insgesamt gering gewesen. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 20,65 Punkte oder 0,05% auf 43.634,19 Punkte. Das Handelsvolumen betrug 717,69 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19,50 Milliarden Euro oder 22,18 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag. Auch morgen teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 27. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zu Leben in Taiwan. In den letzten Wochen sind wir, das sind Juliane, Benedikt, Grazia und Ivan, auf Tuchfühlung mit taiwanischen Snacks gegangen. Genauer gesagt mit Chips und ihren fantasievollen Geschmacksrichtungen. Heute ziehen wir ein Fazit. Welche Chips haben uns überzeugt? Was hat uns überrascht? Und welche Sorten hätten wohl auch in deutschsprachigen Ländern eine Chance? Begleitet uns auf diese letzte Etappe dieser geschmackvollen Reise. Zum Schluss bin ich ganz gespannt von euch zu hören, welche Sorte euch am meisten überrascht hat.
Ja, auf jeden Fall die 100-jährigen Eier. Sehr positive Überraschung. Ich hatte die Packung halt auch schon draußen gesehen, aber irgendwie bin noch nicht dazu gekommen, die zu kaufen. Deshalb war ich halt natürlich auch ein bisschen gespannt darauf, sie zu probieren. Ja. Also, ich bin mal gespannt, ob die Geschmacksrichtung noch länger bleiben wird.
Mich persönlich hat der Biergeschmack am meisten erstaunt. Einfach wegen diesem Prickeln, was da war. Es war nicht besonders lecker. Es war eigentlich das Gegenteil von besonders lecker. Aber es war wow.
Ich muss sagen, es gab irgendwie nichts, was mich jetzt, ich sag mal, positiv so mega umgehauen hat, wo ich so war, die muss ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Aber mich hat auch der Biergeschmack am meisten überrascht, auf jeden Fall. Also nicht zwingend im positiven Sinne, sondern einfach, weil es schon echt stark nach Bier schmeckt und weil es auch diese Biertrink-Experience irgendwie gut wiedergibt, sage ich mal, mit dem Prickeln auch und so. Also die haben mich auf jeden Fall sehr überrascht. Dann die Koriander-Doritos und die Durian-Chips haben eigentlich genauso geschmeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich fand die Meeresfrüchte-Chips, die gegrillten Calamari und Shrimp, die fand ich eigentlich ganz gut.
Also ich fand, dass die Geschmäcker, die die sowieso schon taiwanische Gerichte sind, ich finde, dass die ganz gut wiedergegeben wurden tatsächlich. Genau, aber so diese exotischeren Kandidaten sind dann irgendwie sehr fantasievoll. So wie zum Beispiel die Biersorte, finde ich schon recht fantasievoll. Das ist wahrscheinlich dem Geschmacksdesigner überlassen, ne? Wie er die Biersorte widerspiegelt. Welche Sorte denkt ihr, könnte in Deutschland
Ich glaube, Bier ist natürlich universell, dass das eine gewisse Neugier erweckt. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute in Deutschland das auf jeden Fall auch kaufen würden, mal zum Probieren. Was in Deutschland geschmacklich gut ankommen würde, ich glaube, es ist schwierig bei denen, die taiwanischen Gerichten nachempfunden sind, weil, ja, ich glaube, Leute, ich weiß nicht, also in Deutschland isst man ja schon auch irgendwie zum Beispiel so Currychips oder sowas. Ich glaube, es ist dann so eine Frage des Marketings. Also man müsste halt wahrscheinlich noch irgendwie so den taiwanischen Aspekt erklären, so ein bisschen exotisieren vielleicht auch, weil ich glaube, jemand, der in Deutschland lebt und noch nie in Taiwan war, kann vielleicht mit vielen von diesen Geschmacksrichtungen nicht per se was anfangen. Aber ich glaube, ja, geschmacklich, ich fände es interessant zu wissen, wie Eierchips in Deutschland ankommen würden. Es gibt ja hier mehrere Chips mit Eiergeschmack und ich bin jedes Mal so ein bisschen überrascht davon, von diesem Eiergeschmack, aber ich finde es nicht negativ. Also das würde mich interessieren, ob das sich in Deutschland irgendwie durchsetzen könnte.
Ich glaube auch, dass auf jeden Fall die Bierchips in Deutschland auf jeden Fall die größte Neugier erwecken würden, weil Deutsche ja auch sehr viel Bier trinken, sehr viel Bier auch selbst produzieren. Deswegen, ich glaube, wenn es so eine Chips oder wenn jetzt diese ganzen Chipsorten hier in einem Regal stehen würden, ich glaube, die Deutschen würden tendenziell eher zu der Biersorte greifen, einfach um sie mal zu probieren. Mhm. Nicht unbedingt, um sie zu genießen, sondern einfach, um sie mal zu probieren. So. Und dann vom Geschmack, welcher Geschmack am besten ankommen würde, ich glaube, so wie du auch gesagt hast, mit diesen ganzen taiwanesischen Gerichten, ich glaube, da können die dann einfach nicht so viel mit anfangen und würden erst gar nicht danach greifen wahrscheinlich. Deswegen glaube ich, dass wenn der Hai Di Lao Chip sehr viel weniger scharf wäre, ich glaube, dann würde der tatsächlich sehr gut in Deutschland ankommen, weil der sehr würzig ist. Und wir haben ja vorhin über die Chakalaka-Chips geredet und über, keine Ahnung, generell Chips, die gerade in Deutschland sehr, sehr beliebt sind. Und das sind eigentlich immer sehr würzige Paprika-Chips. In dann verschiedenen Variationen, manchmal auch ein bisschen süß und sowas alles. Und ich habe das Gefühl, der Heidi Lautschip, der kommt da am ehesten irgendwie dran. Ich glaube, der könnte, wenn er nicht so scharf wäre, da sogar Erfolg haben.
Das ist ein guter Gedanke, weil in Deutschland ist jetzt ja auch Malakang mittlerweile sehr beliebt.
Ja.
Und generell so chinesische Geschmacksrichtungen sind im Trend. Und wie du sagst, es ist sehr würzig, aber gleichzeitig eine andere Art der Schärfe. Das heißt, ja, ich glaube so, wenn man es schaffen würde, einen richtigen Mala-Chip zu machen und den richtig vermarktet, dann könnte der so in den deutschen Chips-Kanon aufgenommen werden.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Wie sieht es aus mit den Koriander-Chips?
Also
zu polarisiert?
Ich weiß, ja, also ich glaube für die Leute, die... Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit dem Bier, mit dem Bier-Chip. Das, wahrscheinlich wäre das dann so ein, wieder so ein Social-Media-Ding, wo dann alle so sind, oh, wir probieren heute die Koriander-Chips. Und dann ist es entweder die Leute, die halt Koriander mögen und sagen, mein Gott, voll lecker, oder die Leute, die kein Koriander mögen und dann halt die Chips logischerweise nicht lecker finden werden. Aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt für Genuss, sondern einfach für, ich muss es jetzt probieren, weil das geht ja gar nicht.
Eben, was denkst du, welche Sorten würden in Deutschland gut funktionieren?
Definitiv Bier. Also aus den gesagten Gründen schon, dass Deutsche trinken viel Bier, aber nicht, weil, um es geschmacklich kennenzulernen, sondern eher als Scherzartikel, würde ich es mir das vorstellen. Dann vielleicht Pizza, einfach weil man es schon kennt.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschmacksrichtung vielleicht sogar schon in Deutschland erhältlich ist.
Pizza?
Pizza?
Ja.
Habe ich noch nie gesehen, okay. Aber vielleicht gibt es das, ja.
Ihr beide reist ja auch bald zurück nach Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen, Chips mitzubringen nach Deutschland?
Ich habe sogar wirklich überlegt, ich weiß nicht mehr, welchen Chip ich gegessen habe. Ich glaube, der Bierchip vielleicht, weil das der wirklich der most outrageous war von den allen. Also der verrückteste, sage ich mal. Da habe ich mir echt irgendwie so gedacht, boah, das muss man eigentlich mal die Leute probieren lassen irgendwie. Aber Chips haben immer so viel Luft. Deswegen nehmen die so viel Platz weg.
Aber sie sind leicht.
Ja, das stimmt. Aber der Koffer ist trotzdem dann irgendwie schnell voll, weil du die nicht so... Ja, man könnte die Luft irgendwie rauslassen dann vielleicht.
Ich habe tatsächlich schon aus China Chips mitgebracht. In China gibt es so eine Sorte, die heißt Italian Meat Sauce, also quasi Bolognese. Die haben so eine blaue Verpackung. Die habe ich als Kind unglaublich oft gegessen und die gibt es... in Taiwan nicht zu kaufen. Das heißt, wenn ich in China bin, esse ich die immer dort und bringe manchmal auch welche mit nach Taiwan. Weil ja, wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen so ein Kindheitsessen auch.
Ich habe das Gefühl, ich habe im 7-Eleven vielleicht auch von Pringles sowas Ähnliches gesehen. Okay. Also ich weiß nicht ganz, ob es so Italian Meat Sauce war oder ob es irgendwie so... Es war auf jeden Fall irgendwas mit Fleisch und Soße, aber eben von Pringles.
Es gibt noch Chips-Sorte Bubble Tea.
Wirklich?
Aber ich habe sie leider nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen.
Das ist von Lay's. Also ich weiß nicht, warum es seit mittlerweile über 15 Jahren in China zu kaufen gibt und nicht in Taiwan. Aber in China ist die so eine sehr typische Chips-Sorte.
Vielleicht wäre das mal eine Initiative für Taiwan, eine Chips-Diplomatie zu starten und taiwanische Geschmäcker nach Deutschland zu bringen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall für eure Bereitschaft und eure Neugierde und eure Offenheit, die Chips zu probieren und euer Urteil zu fällen. Ja, ich hoffe, es ist eine Inspiration für unsere Hörer. Der Fantasie sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Und ich finde es immer wieder spannend, wie Snacks, allein nur Chipsorten, etwas widerspiegeln können oder die Vielfalt der Geschmäcker einer Gesellschaft widerspiegeln können. Ich finde das echt spannend. Vielen Dank.
Ja, danke für diese schmackhafte Sendung, dieses schmackhafte Interview.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor.
Der Außenminister von Papua-Neuguinea hat Mitte Juli bekannt gegeben, dass die taiwanische Vertretung in Papua-Neuguinea, das Taipei Economic Office, das Taipei Wirtschaftsbüro, die Arbeit mit sofortiger Wirkung einstellen müsse. China hat daraufhin diesen Schritt begrüßt. Offensichtlich hat China Druck auf Papua-Neuguinea ausgeübt gegen das Taipeh-Wirtschaftsbüro in der Hauptstadt Papua-Neuguineas, Port Moresby, vorzugehen. Chinas Bemühungen, Taiwan international zu isolieren und in dieser Hinsicht auch Druck auf andere Länder auszuüben, sind nicht neu. Wie ist diese jüngste Entwicklung hinsichtlich Papua-Neuguinea einzuordnen und wie kann man dies aus einer weiteren strategischen Perspektive betrachten? Radio Taiwan International sprach über diese Entwicklung mit Yang Yi-Kui, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit. Er sagte über die Methode und Strategie Chinas hinter dieser Entwicklung. Ich denke, das ist vielleicht keine neue Vorgehensweise, aber die Kommunistische Partei Chinas setzt ihre langfristige Strategie, den diplomatischen Handelsspielraum Taiwans kontinuierlich einzuengen, weiter fort. Meiner Ansicht nach ist in diesem Fall der Druck, den China im Hintergrund ausgeübt hat, ziemlich deutlich zu erkennen. Wenn wir uns die Bekanntmachung des Außenministers von Papua-Neuguinea auf Facebook ansehen, fällt auf, dass er ganz bewusst die Bezeichnung Chinese Taipeh verwendet hat und nicht Taiwan. Das spiegelt wieder, dass Peking seit langem versucht, Taiwans internationale Identität einzuschränken und herabzustufen. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Vorfall nicht um einen Einzelfall. Bereits 2018 verlangte die Regierung von Papua-Neuguinea unter dem Druck Chinas, dass die Vertretung Taiwans seinen Namen ändern und herabgestuft werden müsse. Ich möchte ergänzen, dass die Republik China, Taiwan, im pazifischen Raum derzeit nur noch 3 offizielle diplomatische Verbündete hat. Palau, die Marshallinseln und Tuvalu. In Papua-Neuguinea gibt oder gab es jedoch weiterhin ein Wirtschafts- und Handelsbüro. Dieses Wirtschafts- und Handelsbüro geriet bereits 2018 unter Druck. Nun, im Jahr 2026 wurde dieses Büro in einem weiteren Schritt einseitig direkt geschlossen. An diesem Vorgehen kann man erkennen, dass Peking den Druck auf Taiwan bzw. auf Taipeh weiter verschärft. Auch an anderen Beispielen aus diesem Jahr lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. Als Präsident Lai Ching-te im April dieses Jahres nach Eswatini reisen wollte, haben 3 afrikanische Staaten kurzfristig die zuvor bereits erteilte Überfluggenehmigung für das Flugzeug des Präsidenten widerrufen. Das waren die Seychellen, Mauritius und Madagaskar. Und auch das geschah auf Druck von Seiten Chinas. Ein weiteres Beispiel ist Südafrika. Seit 2024 übt Südafrika fortlaufend Druck auf Taiwan aus. Sie verlangen von Taiwan, das Wirtschaftsvertretungsbüro aus der Hauptstadt wegzuverlagern und den Namen des Büros zu ändern. Meiner Ansicht nach zeigt all dies, dass sich Pekings Druckmittel inzwischen nicht mehr nur gegen diejenigen Staaten richten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten. China weitet seinen Druck auf sämtliche Staaten aus, die substanzielle Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Peking setzt diese Staaten unter Druck und zwingt sie mit politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln dazu, den Namen taiwanischer Vertretungen zu ändern, ihren Standort zu verlegen oder Taiwan sogar nur noch als Chinese Taipeh zu bezeichnen. Künftig ist auch nicht auszuschließen, dass China weiter versuchen wird, Einfluss auf Regelungen zum Luft- und Seeraum sowie auf Verkehrs- und Schifffahrtsrouten und deren Nutzung zu nehmen. Welche Ziele und Strategien verfolgt China mit dieser Vorgehensweise? Forscher Yang Yi-Kui sagte dazu, ich denke, wenn man die Gesamtlage aus einer übergeordneten strategischen Perspektive betrachtet, verfolgt China bei seiner Expansion im Pazifik im Wesentlichen 3 strategische Ziele, die eng miteinander verknüpft sind. Das erste Ziel besteht darin, Taiwan weiter zu isolieren. China schränkt seit langem den diplomatischen Handelsspielraum Taiwans im pazifischen Raum kontinuierlich ein. Das deutlichste Beispiel dafür ist wohl das Jahr 2019, als die damaligen diplomatischen Verbündeten Taiwans, die Salomonen und Kiribati, ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrachen. Im Jahr 2024 brachte China dann Nauru dazu, die Beziehungen zu Taiwan abzubrechen und offizielle diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufzunehmen. Doch dabei blieb es nicht. Peking übt weiter Druck auf unsere drei verbliebenen diplomatischen Verbündeten im pazifischen Raum aus: Palau, die Marshallinseln und Tuvalu. Dabei setzt es wirtschaftliche Anreize ein, instrumentalisiert Touristen als Druckmittel und betreibt digitale kognitive Kriegsführung bzw. Informationsbeeinflussung. Das ist das erste strategische Ziel. Das zweite Ziel ist für China, sich den Zugang zu den reichen natürlichen und strategischen Ressourcen der pazifischen Inselstaaten zu sichern. Zwar ist die Landfläche dieser Staaten begrenzt, doch ihre ausschließlichen Wirtschaftszonen sind riesig. Die ausschließlichen Wirtschaftszonen aller pazifischen Inselstaaten zusammen ergeben eine Gesamtfläche von vielleicht mehr als 30 Millionen Quadratkilometern, also mehr als das Dreifache der Landfläche Chinas. Diese ausschließlichen Wirtschaftszonen verfügen über äußerst reiche Fischerei- und Meeresressourcen sowie über wichtige mineralische Rohstoffe am Meeresboden. Deshalb hat China in den vergangenen Jahren sehr aktiv mit den Cookinseln, mit Kiribati und Nauru darüber gesprochen, wie diese strategisch wichtigen Rohstoffe im Meer erschlossen werden können. Papua-Neuguinea ist ein bedeutender Exporteur von Flüssiggas. Der größte Abnehmer von Flüssiggas aus Papua-Neuguinea ist Japan, gefolgt von China. An dritter Stelle steht Taiwan und danach kommt Südkorea. Papua-Neuguinea ist somit einer der wichtigsten Knotenpunkte der Energieversorgungskette Ostasiens. Yang Yi-kui, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit zufolge, wolle China das gesamte Machtgleichgewicht im Pazifik verändern. Das dritte strategische Ziel Chinas besteht darin, durch den langfristigen Ausbau von Infrastruktur seinen militärischen und strategischen Einfluss in dieser Region auszubauen. Zahlreiche Studien zeigen, dass China in den vergangenen Jahren in den pazifischen Inselstaaten umfangreiche Investitionen getätigt und zahlreiche Infrastruktureinrichtungen errichtet hat. Einrichtungen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Dazu gehören Häfen und sogar Containerumschlaganlagen. Viele Experten weisen darauf hin, dass diese Containerumschlageinrichtungen sehr hoch gebaut sind und mit Überwachungssystemen ausgestattet sind. Hinzu kommen Start- und Landebahnen von Flughäfen, Kontrolltürme, meteorologische Überwachungssysteme, Telekommunikationsnetze, Unterseekabel und digitale Rechenzentren. All dies sind kritische Dual-Use-Infrastrukturen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Im Alltag können diese Einrichtungen zwar für kommerzielle oder zivile Zwecke genutzt werden. Gleichzeitig erhöhen sie jedoch die Abhängigkeit der pazifischen Inselstaaten von chinesischem Kapital, chinesischer Technologie sowie von chinesischer Wartung und Instandhaltung. Darüber hinaus stärken sie Chinas Fähigkeiten zur Überwachung und zur Sammlung von Geheimdienstinformationen in der Region. Insgesamt geht es China im Pazifik also nicht nur darum, diplomatische Verbündete zu gewinnen. Es geht auch nicht ausschließlich um den Zugang zu natürlichen Ressourcen. Vielmehr möchte China auf diesem Weg Ressourcen unter seine Kontrolle bringen und eine strategische Positionierung vornehmen, um dadurch das gesamte Machtgleichgewicht im Pazifik zu verändern. Meiner persönlichen Einschätzung nach besteht das letztendliche Ziel Chinas darin, die USA aus der Region zu verdrängen, damit China die Kontrolle über den gesamten pazifischen Raum erlangen kann. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 27. Juli 2026. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann die Sprache Deutsch wählen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.